Ja, also Frau Henning hat mich ja schon vorgestellt. Vielleicht noch dazu, wer mich im Internet besucht hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich umgezogen bin seit dem letzten Mal. Ich wohne jetzt in Stuttgart-Birkach. Ich möchte Ihnen erstmal einen Überblick geben, wie der Vortrag aufgebaut sein wird. Zunächst mal möchte ich so über frühe Traumata ein paar Worte sagen, was es für Sorten gibt sozusagen. Dann etwas sagen über die Theorie des IFS-Modells. Welche Grundannahmen gibt es? Welche Ziele sind wichtig? Und die Vorgehensweise. Dann habe ich ein Therapiebeispiel. Und dann ist, glaube ich, auch Zeit, wenn wir vielleicht eine Pause machen. Also ich kann es nicht genau abschätzen, wie lange der erste Teil dauert. Zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Und dann habe ich nachher nochmal zwei weitere Therapiebeispiele, die etwas ausführlicher sind, auch so, wo mehrere Sitzungen dann drin aufgeführt sind. Es ist schade, dass es mit der Technik leider jetzt nicht geklappt hat. Ich hätte Ihnen nämlich gerne auch im zweiten Teil noch Bilder gezeigt von Klienten, die das gemalt haben. Ich werde dann versuchen, die Bilder so ein bisschen zu beschreiben oder vielleicht auch, wenn ich noch eine Folie kriege, das ein bisschen aufzumalen. Gut, und am Ende des Vortrags dann werde ich nochmal sagen, wieso ich die IFS-Methode so wertvoll finde. Und dann ist auch Raum und Zeit für Ihre Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, am besten vielleicht zwischendurch notieren, dann können Sie es am Ende noch sich merken. Ich gehe vor allen Dingen in dem Vortrag auf vorgeburtliche Traumata ein und möchte noch eine Bemerkung da vorausschicken. Sie sind ja sicher klar, dass alle Traumata Folgen haben und Symptome hervorbringen. Aber man soll bitte nicht den Umkehrschluss ziehen, dass ein bestimmtes Symptom auf ein bestimmtes Trauma zurückgeht. Das ist nicht so. Und da könnten sonst auch falsche Schuldgefühle entstehen, besonders bei denjenigen von Ihnen, die Mütter oder Väter sind. Bei den frühen Traumata möchte ich zunächst auf eine Art eingehen. Das ist Trauma bei der Zeugung. Man nennt diese also die vorgeburtlichen Traumata auch pränatale. Das ist einfach das Fremdwort, pränatale Traumata. Und da gibt es ein Beispiel einer Therapeutin, Maria Teresa de Jong. Das möchte ich kurz schildern. Da geht es um einen Jungen, der 5 Jahre alt ist und der wurde künstlich gezeugt. Und man kann annehmen, dass bei dieser künstlichen Zeugung mehrere Eizellen befruchtet wurden. Das ist ja häufig so, die Praxis. Und sie schildert jetzt Sebastian, also zunächst mal die Probleme, ja. Die Probleme des Jungen, warum die Eltern mit ihm in die Praxis kamen, das war, er konnte kaum Blickkontakt aufnehmen mit Menschen. Und das ist ja schon so was sehr Wesentliches. Wenn jemand keinen Blickkontakt aufnimmt, dann ist er ja überhaupt nicht so richtig in Kontakt. Und er hatte auch große Probleme im Sozialverhalten. Also dieser Sebastian, wie sie ihn nennt, kam zur Therapie und er brachte da stets irgendein Spielzeug mit. Schon in der ersten Sitzung brachte er ein Raumschiff mit, das hatte so eine Kanone. Und dann nahm er Kontakt mit ihr auf, der Therapeutin, indem er ihr mit der Spitze des Kanonenrohrs in den Arm stach und sagte, pieks. Und damit hat er die erste Kontaktaufnahme mit der Welt wiederholt, wie er sie bei der künstlichen Zeugung erfahren hatte. Und wie so üblich in Therapie mit Kindern, hat die Therapeutin dann mit ihm so Spiele gemacht und sie konnte mit ihm sozusagen in mehreren Sitzungen in diesen Spielen seine Zeugung nachspielen, die traumatische Situation. Und wer weiß, wie eine künstliche Befruchtung abläuft, erkennt dann auch die einzelnen Stationen, die dieser Junge erlebt hat. Das erste, was er inszenierte, war ein feindlicher Angriff. Dann gab es eine gewaltsame Entführung. Das kann man sagen, beziehen auf entweder die Eizellen oder die Samenzellen. Dann gab es den Tod von Brüdern und Schwestern. Das sind wahrscheinlich die Eizellen, die auch befruchtet wurden, aber dann nicht zum Zuge kamen. und eine unfreiwillige Gefangenschaft. Also hat er seine Implantierung so erlebt. Er stellte viele Fragen in der Therapie. Er wurde mal zornig, mal traurig. In den Wochen zwischen den Sitzungen träumte und malte er viel. Und im Laufe der Sitzungen veränderte sich sein Verhalten. Er lernte, Blickkontakt aufzunehmen und machte dann auch im Sozialverhalten große Entwicklungsschritte. Das ist also ein Beispiel, wie künstliche Zeugung sich bei Kindern auswirken kann. Ich nehme an, dass es auch für Erwachsene noch weiter wirkt. Also wenn man sowas nicht therapeutisch bearbeitet, kann das natürlich auch bis ins Erwachsenenleben weiterreichen. Ein anderer Punkt der pränatalen Traumata, das ist die Haltung der Eltern bezüglich der Schwangerschaft. Und ich möchte eigentlich gerne meinen Vortrag auch widmen den unwillkommenen Kindern. Viele Forschungen weisen nämlich nach, dass es negative Folgen hat für die Kinder, wenn die Mütter die Schwangerschaft ablehnen. Es gibt da beispielsweise bei abgelehnten Kindern statistisch gesehen mehr Frühgeburten, mehr Geburtskomplikationen, eine höhere Säuglingssterblichkeit, mehr Schulprobleme und sogar am Ende auch mehr kriminelles Verhalten. Wie gesagt, statistisch gesehen, man kann nicht den Umkehrschluss ziehen, wenn sowas passiert ist, dass dann ein Kind abgelehnt war. Kann auch andere Ursachen haben. Und natürlich spielt auch die Haltung des Vaters eine große Rolle, nicht nur der Mutter. Gerhard Ament hat über diese Zusammenhänge ein ganzes Buch geschrieben, es ist wahrscheinlich ziemlich unbekannt, es heißt Das Leben unerwünschter Kinder. Und da hat er sehr ausführlich in vielen Studien nachgewiesen, wie eben das sich auswirkt auf die Kinder später und plädiert eben dafür, dass es möglichst von der Gesellschaft her den Müttern leichter oder den Eltern leichter gemacht wird, Kinder in ihr Leben zu lassen und sie willkommen zu heißen. Aber selbst wenn ein Kind erwünscht ist, gibt es viele Faktoren, die seine Entwicklung beeinflussen. Siegfried Lorenz, also ist nicht der bekannte Forscher, sondern anderer, weist darauf hin, dass Stresshormone der Mutter die Durchblutung der Plazenta verringern. Die Wehenbereitschaft vergrößert sich und die Gefahr von Fehl-, Früh- oder Mangelgeburten steigt. Ein anderer Forscher hat die pränatale Geschichte von 100 Kindern untersucht, zwischen 11 und 15 Jahren, also schon relativ lange nach der Geburt. Diese Kinder litten unter Ängsten und Verhaltensauffälligkeiten. Und er fand heraus, dass 72% der Mütter eine Schwangerschaft erlebt hatten mit viel Angst. Mütterliche Ängste wirken sich auch auf das Schreiverhalten und das Nervosität von Neugeborenen aus. Also ich denke, da fängt es an und dann wirkt es sich natürlich auch noch weiter aus. Eine andere Untersuchung versuchte herauszufinden, welche Bedeutung der Tod des Vaters für ein Kind hat. Es kommt zwar nicht so arg oft vor, aber einfach mal, um zu gucken, was so etwas Vorgeburtliches, wie das sich auswirken kann. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, deren Vater schon während der Schwangerschaft starb, weitaus größere seelische Probleme später hatten als diejenigen, deren Vater erst nach der Geburt starb. Und das finde ich doch sehr bemerkenswert, dass sozusagen Kinder das, was vor der Geburt passiert, fast noch mehr bemerken oder sich noch stärker auswirken kann, als was nach der Geburt passiert. Und das sollte eigentlich auch den Psychotherapeuten zu denken geben. Dann zum Thema Geburtstraumata, also das waren ja die vorgeburtlichen, jetzt Geburtstraumata, perinatale Traumata auch genannt. Hier ist es so, dass häufig Platzangst und Raumangst, also Klaustrophobie und Agoraphobie, von traumatischen Geburtserfahrungen herrühren. Und es kann sich dann auch in Träumen zeigen, so eine Geburtserfahrung. Ich möchte da ein Beispiel nennen, jemand träumt. Ich befinde mich in einer seltsamen Lage. Ich bin in geduckter Haltung. Ich klemme mir den Kopf zwischen zwei Balken ein und habe furchtbare Angst, dass ich nicht mehr heraus könne. Ich glaube, langsam gelingt es mir, durchzukriechen. Also wenn jemand so etwas träumt, dann liegt für mich der Verdacht nahe, dass es um das Thema Geburt geht. Natürlich können Geburtstraumata auch andere Folgen haben im Leben, beispielsweise wenn jemand das Gefühl hat, er kommt im Leben nicht weiter, bleibt immer wieder stecken, kann das auf ein Geburtstrauma zurückgehen. Muss nicht. Ein anderes Thema ist der Kaiserschnitt. Auch hier wird in unserer Gesellschaft viel zu leicht zum Kaiserschnitt geraten oder gegriffen, sozusagen von ärztlicher Seite aus. Es gibt inzwischen, glaube ich, eine Kaiserschnittrate von ca. 30%, vielleicht auch noch höher in Deutschland. Also man sagt, medizinisch wirklich notwendig sind 10-15%. Inzwischen gibt es auch Länder, die eine noch viel höhere Rate haben. Ich glaube, in Brasilien sind es über 70%, weil Mütter glauben, das sei besonders günstig für das Kind, wenn es durch Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Ich glaube das überhaupt nicht. Da gibt es auch viele Untersuchungen dazu. Ich habe auf meiner Homepage auch 2 Seiten, wenn Sie ein bisschen suchen, finden Sie die, wo ich auch was über die Kaiserschnittgeburten und die Folgen geschrieben habe. Da gehe ich jetzt nicht länger drauf ein. Jetzt möchte ich kommen zu den Grundannahmen des EFS-Modells. Diese hat Frau Renning ja auch schon ganz kurz angeschnitten. Die Grundannahme ist zunächst mal die, dass es in uns verschiedene Persönlichkeitsanteile gibt. Unterpersönlichkeiten oder Teile genannt. Beispielsweise kann es einen Teil geben, der Angst hat zu versagen. Oder einen, der Angst hat, die eigene Autonomie zu verlieren. Das ist oft ein Thema bei Männern übrigens. Die zweite Annahme, in jedem Mensch existiert auch ein Selbst. Und dieses Selbst kann und sollte das innere System führen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Dritte Annahme, es gibt keine bösen Teile. Das ist vielleicht für manche überraschend, weil man immer sagt, ja, der Mensch ist mehr oder weniger böse. Nein, manche sind vielleicht gut, aber manche sind auch böse. Und trotzdem hat die Arbeit mit dem inneren Familiensystem festgestellt, dass jeder Teil etwas Gutes möchte für das Individuum. Und dass sein Handeln ein Lösungsversuch ist, auch wenn es nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Vielleicht, weil das extreme Verhalten der Person neue Probleme schafft, beispielsweise eben Alkoholabhängigkeit ist ja auch ein Problem, aber es ist eben auch ein Lösungsversuch und es ist gut zu sehen, wann und wieso jemand zu so einem Versuch greift, oder dieser süchtige Teil, könnte man sagen, greift dazu. Und darum ist es in der EFS nicht Ziel der Therapie, Teile loszuwerden oder zu vernichten oder ähnliches. Allerdings ist es so, dass viele Anteile belastet sind. Und unter Lasten, da komme ich auch noch später nochmal genauer drauf, was es ist, diese Lasten loszuwerden, ist in der Tat wichtig. Aber man darf es nicht in einen Topf werfen, das wird oft auch von vielen Psychologen nicht unterschieden zwischen den Anteilen und den Lasten der Anteilen, die Einreden, wie ich sie auch nenne. Also das ist der erste Punkt, die Grundannahme. Jetzt kommen wir zu den Zielen, die Ziele, die die EFS-Therapie hat. Also Sie können sich ja schon denken, dass jemand mit mehreren Anteilen oft auch gegensätzliche Anteile entwickelt. Der eine Anteil will zum Beispiel das und der andere Anteil will was anderes. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass ein Anteil möchte gerne wütend sein, weil man vielleicht irgendwie ungerecht behandelt wird. Und ein anderer Anteil, der sagt, nein, sei lieber nicht wütend, das ist gefährlich, da kriegst du vielleicht eins aufs Dach. Also da haben wir schon 2 Anteile und eine Spannung und eine innere Zerrissenheit. Und Ziel der EFS-Therapie ist, eine Ausgewogenheit im inneren System zu erreichen, Zugang zur eigenen Kraft und zur Lebensfreude zu gewinnen, die nicht in dieser Zerrissenheit sozusagen geblockiert wird. Und dazu ist es notwendig, als zweites, zu unterscheiden zwischen den inneren Anteilen und dem Selbst. Das habe ich ja gerade gesagt, es gibt ein Selbst und es gibt hier Anteile. Wenn das Selbst die Führung hat, dann kann es den Beitrag der Teile respektieren und die Anteile respektieren wiederum auch das Selbst. Dann ist es so ein ausgewogenes Verhältnis, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel leider. Und ein wichtiges weiteres Ziel ist es deshalb, alle Teile auch zu Wort kommen zu lassen, weil eben wie gesagt, manchmal wollen die einen Teile, die anderen Teile auch auf die Seite schieben und auch nicht so gerne zu Wort kommen lassen. Und für das Selbst ist es ganz wichtig, erstmal die Anteile zu wahrzunehmen, zu erkennen, also welche Anteile habe ich überhaupt, so eine Art innere Landkarte zu entwickeln und dann auch die positive Absicht dieser Teile kennenzulernen, die man vielleicht im Moment noch gar nicht sehen kann. Und dann können die Teile ihre ureigene Aufgabe finden, also eine Aufgabe, die jetzt nicht so zu dieser inneren Zerrissenheit führt, die ich schon angesprochen habe. Und eben ein wichtiges Ziel ist auch, die Lasten der Teile dass sie abgelegt werden können, diese Lasten, dass sie unbelastet werden. Lasten, das möchte ich jetzt noch kurz erklären, was damit gemeint ist, das sind, da gibt es viele Begriffe in der Psychologie, negative Überzeugungen über sich selbst, Einreden habe ich schon genannt, Introjekte, Glaubenssätze. Also wenn jemand zum Beispiel über sich glaubt, im Tiefsten, und es ist oft auch unbewusst, ich bin nicht liebenswert, oder nur dann, wenn ich etwas leiste, wenn ich etwas für andere tue. Das wäre ein Beispiel für so einen Glaubenssatz, für eine Einrede. Und das ist natürlich ganz arg wichtig, dass solche Dinge aus dem System entlastet werden, weil wenn man immer unter so einer Einrede leidet, kann man sozusagen nie glücklich werden. Aber das ist möglich, da komme ich dann nachher noch zum Vorgehen, kommen wir gleich noch dazu. Also, vielleicht fragen Sie sich, wie entstehen denn diese Anteile und wie entstehen diese Glaubenssätze? Das wurde ja schon angedeutet auch, sie entstehen durch Traumata. Trauma, was ist das? Es ist einfach ein Erlebnis, ein Ereignis, das für die Seele eine Überforderung darstellt. Wenn ein Kind eine gute Unterstützung hat durch die Eltern und verletzt wird, zum Beispiel durch andere, und die Eltern dann gut auf das Kind eingehen, mitfühlend sind, wenn sie die Gefühle des Kindes akzeptieren und nicht beschwichtigen beispielsweise, was leider auch Eltern oft machen, sagen, ist doch nicht so schlimm, stell dich noch nicht so an, andere Sachen ist doch noch viel schlimmer, das ist Beschwichtigung und das natürlich tut dem Kind nicht gut. Und dann kann zum Beispiel ein schlimmes Erlebnis eher schlechter verarbeitet werden für ein Kind, als wenn ein Kind auch mit allem Schmerz und was da ist, akzeptiert ist. Ja, und die Folge von Traumata ist eben, dass eine seelische Spaltung passiert. Und am Ende gibt es da ein Kind, das weint. Es sollen die Tränen sein. Und das ist dann ein verletzter Anteil. Die werden in der IFS auch verbannte Anteile genannt. Es wird gleich klar, warum. Das sind Anteile, die kindlich sind, die fühlen sich oft überwältigt, isoliert, belastet, verlassen, abgelehnt und ohnmächtig. Also wenn Sie solche Gefühle haben, können Sie vermuten, dass Sie einen verbannten Anteil spüren, der vielleicht auch noch belastet ist durch Glaubenssätze. Diese verbannten Anteile haben ein großes Verlangen nach Erlösung. Sie möchten gerne gesehen und gehört werden. Am liebsten natürlich von den Personen, die sie verletzt haben. Aber leider klappt es da meistens am schlechtesten, weil die ja sich nicht ändern. Und wenn Eltern nun schon mal so ein Muster haben, dass sie ein Kind eben nicht sehen wollen, dass sie es beschwichtigen, und dass ein weinendes Kind lästig ist, dann ändert sich das leider selten. Und häufig wollen diese verbannten Anteile auch dann später im Leben von Partnern gesehen werden. Und so kommen leider viele unglückliche Partnerwahlen zustande, dass man sich jemanden sucht, der doch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Das stellt sich manchmal erst nach Jahren heraus, mit einer Person, die einen früher verletzt hat. Und dann hofft man jetzt, dass dieser Partner die Verletzung doch endlich mal sehen möge und liebevoll und mitfühlend auf uns eingeht. Das klappt dann leider oft nicht, weil diese Person dann auch oft überfordert ist, denn es geht ja um ein altes Trauma und das kann nicht in der Gegenwart gelöst werden, dieses Problem. Ja, da kann sich jemand noch so sehr bemühen, das funktioniert nicht. Es wird dann im Laufe des Vortrags wahrscheinlich noch deutlicher, warum. Es gibt nämlich nicht nur diese verletzten, verbannten Anteile, sondern es gibt auch noch andere Anteile, die die Wächter genannt werden oder Manager oder Beschützer. Und diese Anteile haben die Aufgabe, wenn jetzt so eine Verletzung passiert ist und die war zu stark, ja, dann muss die Seele so eine Art Schutzschicht ausbilden. Und diese Schutzschicht soll verhindern, dass man die Gefühle von dem verletzten Teil zu sehr spürt. Ja, das ist jetzt hier die Schutzschicht. Und das ist dieser Manager. Und der sorgt dafür, dass man das alte Trauma nicht so sehr spürt. Also der ist auch manchmal ganz ähnlich strukturiert wie diese Eltern, die zum Beispiel ein Kind beschwichtigen. Also da beschwichtigt man sich selbst und sagt, naja, so schlimm ist es doch eigentlich nicht. Warum stelle ich mich denn so an? Ich schlucke mein Dings herunter und so weiter. Das sind also dann Teile, die im Alltagsleben auch dann gut funktionieren können. Sie können auch von der Gesellschaft sehr honoriert werden, weil sie planen und kontrollieren. Ja, das ist so ihre ureigenste Aufgabe. Tapferkeit, Stärke, Perfektionismus ist so eine Eigenschaft von den Anteilen. Aber auch manchmal bewerten und kritisieren, ja, weil das da unten, das Schwäche zeigen, das geht ja gar nicht. Also da kommt dann auch Kritik. Und Sorgen und Grübeln gehört auch dazu. Alle Sorten von Ängsten natürlich, weil der Teil möchte eigentlich zwei Dinge tun. Er möchte einmal eben, dass man das nicht spürt, was da unten ist, an Verletzung. Und er möchte aber auch verhindern, dass wieder die gleiche Verletzung passiert. Also das ist so eine Art Vermeidungsstruktur. Und beispielsweise, wenn jemand als Kind sehr angegriffen wurde, von den Eltern herabgesetzt wurde, dann kann es sein, dass so ein Kind so einen ganz starken Anteil sich entwickelt, wo alles abprallt. Ja? Das lässt nichts an sich heran. Und das ist natürlich dann auch nach außen, das den Anteil nimmt er mit in alle Beziehungen und da kommt dann nichts mehr an die Person heran. Was einerseits damals ein Vorteil war, ja, wenn man die elterlichen schlimmen Beschimpfungen nicht mehr so gespürt hat, war das sicher hilfreich damals zu dieser Zeit, aber in der Gegenwart, vielleicht Jahrzehnte später, existiert ja dieses Muster, dieser Anteil immer noch und das ist nicht immer so gut, wenn man nichts mehr spürt. Also das ist die Funktion des Wächters, ist nach außen gerichtet, verhindern, dass es wieder passiert, das Trauma, und nach innen nicht hochkommen lassen von Schmerz. Und dazu ist zu sagen, also beide Sorten von Anteilen können belastet sein, also Glaubenssätze tragen. Ja, zum Beispiel ein Wächter kann den Glaubenssatz tragen, schwach sein ist total gefährlich. Das war ja damals auch so. Aber es ist natürlich, wenn jemand so ein Glaubenssatz in sich rumträgt, immer und nie schwach sein kann, das ist natürlich auch weder für die anderen schön, weil da lässt sich ja auch nicht helfen, nicht wirklich helfen. Der ist ja imperfekt und da braucht man ihm nicht, kann man ihm nicht helfen, darf man ihm nicht helfen. Aber es ist eben auch nach innen traurig, weil eben diese Teile da verbannt sind. Dazu muss man sagen, natürlich gehen viele Menschen ein Leben lang so durchs Leben mit diesem Muster und man kann auch damit ins Grab gehen sozusagen und nie was daran gearbeitet haben. Und es muss nach außen, kann durchaus eine erfolgreiche Person sein. Also man sieht es den Menschen nach außen nicht an, sozusagen wie viel Spaltung in der Seele da ist. Ja, das kann man vielleicht erst in der Therapie merken oder am besten merken, vielleicht gibt es auch andere Methoden, aber natürlich durch Krisen im Leben merkt man es auch. Aber es gibt auch manche Menschen, die haben gar keine große Krise im Leben, das gibt es auch. Da gibt es noch die dritte Sorte von Anteilen, das sind die Feuerbekämpfer, die sind Hauchteile, die das System schützen. Es sind so eine Art extreme Wächteranteile, die sich meistens dann so äußern, dass sie also richtig unkontrolliert Dinge tun. Also beispielsweise, dass jemand unkontrolliert wütend wird. Der sagt dann hinterher, ja, das war gar nicht ich. Da ist der Gaul mit mir durchgegangen und ja, das bin nicht ich. Also der Gaul ist eben dieser Feuerbekämpfer, ein extremer Anteil von Wut, der einen schützen möchte, vielleicht zum Beispiel vor einem schlimmen Gefühl von Ohnmacht, weil Wut ist ja, wenn ich wütend bin, dann zeige ich ja mich als mächtig, während Ohnmacht ein sehr schlimmes Gefühl ist, das man vielleicht damals eben gar nicht aushalten konnte, weil man keine Unterstützung hatte. Und diese Feuerbekämpfer sind häufig auch Suchtanteile, die also Essstörungen, Alkohol und andere stoffliche Süchte, Drogensucht, aber natürlich gibt es auch prozesshafte Süchte, Arbeitssucht. Also im Grunde kann sehr vieles zur Sucht werden. Und diese Feuerbekämpfer, diese süchtigen Anteile sind sehr häufig mit anderen Managern im Streit, weil natürlich irgendwann der Mensch auch merkt, ja, wenn ich zu viel Alkohol trinke, das bekommt mir nicht. Und dann gibt es natürlich einen kritischen Anteil, der dann hinterher kommt, wenn man betrunken war oder wieder sich erholt und der Kater vorbei ist. Ja, warum hast du jetzt bloß dich wieder vollgesoffen? Und der kritische Anteil macht einen dann auch nochmal fertig. Dann hat sozusagen derjenige ist quasi doppelt belastet, einerseits durch den Suchtanteil und dann noch durch den Kritiker, der wieder die Sucht verdammt. Und das erzeugt natürlich auch eine riesige Zerrissenheit. Und ja, also die Feuerbekämpfer wünschen sich, wenn man dann mal mit ihnen in Kontakt kommt, oft auch, dass sie eine weniger harte Rolle haben müssten, weil, wie gesagt, die haben eine besonders schwierige Aufgabe. Ja, die sind da halt eigentlich fast überfordert, deswegen greifen sie zu so extremen Mitteln. Und wenn sie irgendwann mal eine Chance sehen auf eine positive Veränderung, dann können sie das dann auch lockerer werden und dann die Person sozusagen aus dem Griff der Sucht entlassen. Aber das ist natürlich auch einige Arbeit. Also diese Feuerbekämpfer haben auch das Ziel, die Person zu schützen, ja, vor zu viel Traumagefühlen sozusagen. Ja, dann zum Selbst. Also ich habe jetzt erwähnt die Verwandtenanteile, die Beschützeranteile und jetzt noch das Selbst. Was ist denn das Selbst? Das ist ja ein bisschen rätselhaft und manche Klienten sind am Anfang schwierig zu unterscheiden zwischen dem Selbst und Teilen. Und es gibt auch manche Therapierichtungen, die auch so ein bisschen ähnlich arbeiten wie die EFS, also zum Beispiel Voice Dialog, kennt vielleicht jemand. Und da wird aber manchmal nicht so ganz klar unterschieden zwischen dem Selbst und den Teilen. Und für die EFS ist das Selbst was anderes als die Teile. Es ist eine übergeordnete Instanz und wir gehen davon aus, dass das Selbst immer unverletzt bleibt. Und ich mache jetzt da mal so ein Herz als Symbol für das Selbst. Das Selbst ist das Weiß um Verbundenheit. Also wenn Sie sich getrennt fühlen, wenn Sie sich einsam fühlen, dann sind Sie nicht im Selbst. Ja? Wenn Sie sich verbunden fühlen, dann sind Sie eher im Selbst. So. Und Trauma führt in der Regel dazu, dass man sich nicht verbunden fühlt, dass man sich getrennt fühlt. Und die Verbundenheit vom Selbst geht in zwei Richtungen. Ich mache jetzt mal das so Augen. Also, die Augen des Selbst sehen einerseits die Teile. Also, sie sieht den Wächter und irgendwann vielleicht auch den Verbannten. Und die Verbundenheit geht natürlich auch nach außen mit anderen Menschen jetzt so, im Idealfall. Im Wir gehen davon aus, dass das Selbst schon vor der Geburt existiert, aber dass es sich auch immer weiterentwickelt. Und die Teile sind im günstigen Fall Ressourcen für das Selbst, also die wollen ja helfen und tun das ja auch. Zumindest also in der Situation, wo sie entstehen, sind sie ja immer hilfreich. Und dann, wenn es gut läuft, kann das Selbst sozusagen mit Hilfe der Teile auch seine Ziele erreichen. Ja? Also das ist ja, die sind ja nicht immer schlecht, diese Beschützerteile und die Wächter, Managerteile sind ja eben auch die Teile, mit denen man im Leben was erreichen kann. Ja, aber andererseits ist es so, dass manchmal auch die Teile sozusagen die Führung übernehmen und weil das Selbst vielleicht schwach ist oder sich schwach fühlt und das Selbst hat nur so viel Macht, wie die Teile eben auch zugestehen. Also es ist so eine wechselseitige Beziehung. Andersrum gesagt, wenn jetzt die Anteile nicht extrem sind und wenn sie nicht die Führung übernehmen oder nicht dauernd übernehmen, dann sind wir auch mehr im Mitgefühl mit unseren Anteilen. Also das ist auch ein Anzeichen dafür, dass man im Selbst ist. Und das Selbst ist, wie gesagt, also mehr als die Summe der Anteile und es ist gleichzeitig Teil auch eines größeren Ganzen. Und das ist für mich auch eine spirituelle Dimension, dass das Selbst auch häufig, also nicht immer, aber eine Verbundenheit fühlt zu einer spirituellen Instanz, zu etwas Größerem, Gott oder wie man das nennt. Ja, dann gibt es vom Selbst auch bestimmte Qualitäten. Also wenn in der Therapie ist es auch wichtig, wenn man mit jemandem arbeitet, zu merken, ist diese Person jetzt gerade von einem Anteil bestimmt oder ist sie im Selbst? Also besonders dann, wenn man mit einem Anteil arbeitet, da komme ich ja gleich noch drauf, muss man das sehen. Und es gibt da so verschiedene Qualitäten, an denen man das erkennen kann. Das Selbst, wer da Interesse hat, dem kann ich in der Mail das auch schicken, die Selbstqualitäten, da gibt es 10. Aber das Wichtigste selbst von den Selbstqualitäten, das ist das Mitgefühl gegenüber den eigenen Anteilen und anderen Menschen. Und ich finde das Schöne an IFS, dass es Therapie aus diesem Mitgefühl heraus ist. Also nicht nur vom Therapeuten, das hoffentlich auch, aber vor allen Dingen von dem Klienten, dass er Mitgefühl bekommt mit sich selber. Das ist nämlich häufig nicht der Fall, weil man ja meistens irgendwo sich selbst verurteilt für das, was schiefläuft im Leben. Und wenn man da mal anfängt, mit sich Mitgefühl zu bekommen, dann kommt man mit sich schon mal ein Stück ins Reine, wie man so sagt. Und das ist ein großer Gewinn an Lebensqualität. Also da muss man noch gar nicht alle Probleme gelöst haben, aber schon mal sich selber mit seinen Anteilen zu akzeptieren. Man redet ja auch gerne von Selbstannahme, aber die meisten ist gar nicht klar, um was es da geht. Und es geht aus meiner Sicht um die Annahme vom Selbst zu den Anteilen. Und zwar zu allen Anteilen, die mir bewusst sind. Ja, und es gibt erfreulicherweise ja da auch Berührungen. Einerseits natürlich zu dem Anliegen von Jesus. Er hat ja auch, würde ich jetzt mal sagen, war in gewisser Weise therapeutisch, auch wenn es nicht so genannt hat. Er hat allerdings doch seine Jünger ausgeschickt, auch zu heilen. Ja? Therapeuien steht da im Griechischen. Also er hat ja auch geheilt, diese Heilungen. Und die waren ja wahrscheinlich auch, haben ja auch mit der Seele zu tun gehabt, kann man, glaube ich, stark davon ausgehen. Und auch in vielen Religionen ist das Mitgefühl ja wichtig. Und es gibt ja auch andere Therapierichtungen, die das gerade entdecken. Zum Beispiel eine, die heißt Compassion-Focused Therapy. Das ist, finde ich, sehr schön, dass das auch entdeckt wird von anderen Seiten her. So, jetzt, das waren jetzt die Ziele. Und jetzt komme ich zur Vorgehensweise der IFS-Arbeit. Und da habe ich schon angedeutet, es ist so, meistens regieren uns irgendwelche Anteile. Also so Manageranteile, die eben gelernt haben, durchs Leben zu kommen, irgendwie das, was da unten ist, auf die Seite zu schieben und die Alltagsdinge zu managen. Und manchmal kommen Klienten zu mir und sagen, ich funktioniere, aber ich spüre mich nicht. Also da ist dieser Bezug zu verschiedenen Anteilen verloren gegangen. Und das wäre so ein typischer Fall, wo eben so ein Wächteranteil regiert und wo jemand auch häufig mit diesem Anteil identifiziert ist. Also der Starke oder die Starke, das bin doch ich, sagt dann jemand. Und dann kostet es manchmal ein bisschen Arbeit zu sagen, nein, das bist nicht du. Du hast einen starken Anteil und der ist vielleicht sehr, sehr groß, aber du bist nicht identisch damit. Und das mal zu entdecken, ist auch für viele schon mal eine große Erkenntnis. Ich bin nicht identisch mit meinem Hauptanteil sozusagen. Ja, also da geht es darum, dann die Anteile zu entdecken und diese Identifikation auch ein Stück loszulassen. Anteile entdecken kann man am leichtesten, wenn man sich fragt, was fühle ich gerade. Und häufig ist es so, dass Emotionen auch mit Anteilen zu tun haben. Also beispielsweise, wenn ich eine bestimmte Person sehe und ich reg mich immer auf, ich kriege immer schon gleich den Blutdruck hoch, wenn ich die Person nur sehe, dann kann ich davon ausgehen, das ist ein Anteil. Das ist nicht das Selbst. Ja, da geht ja auch meistens eine Geschichte voraus, entweder mit dieser Person oder vielleicht auch mit einem Elternteil, dem diese Person ähnelt. Also viele haben ja nicht umsonst Probleme mit Vorgesetzten, weil Vorgesetzte in ihrem Verhalten manchmal auch an Eltern erinnern, die ungut agiert haben. Und dann kann man davon ausgehen, wenn ich auf meinen Chef so und so reagiere, das ist ein Teil. Und an dem kann man arbeiten. Und dann kann man auch vielleicht irgendwann besser reagieren auf den Chef oder die Chefin. Und dann würde ich sagen, wenn man so einen Schluss gefasst hat, das ist schon dann das Selbst. Ja? Ich sage, ich sehe einen Teil, der regt sich immer auf, wenn er den Chef sieht, und ich möchte jetzt was ändern dran. Und ich suche mir da Hilfe. Ja, dann, was wichtig ist noch zum Arbeiten mit den Anteilen, in der IFS-Arbeit fangen wir gerne mit den Wächtern, mit den Beschützern an zu arbeiten und nicht mit den verbannten Anteilen. Es ist manchmal so, dass die so sehr dominant auch sein können. Die versuchen manchmal ja, so auszubrechen aus ihrem Gefängnis und dann kommt irgendwas hoch. Es kann auch Wut und Trauer und alles Mögliche sein. Aber das ist nicht so sinnvoll, mit den Anteilen anzufangen, weil die Gefahr besteht von Retraumatisierung. Also man sagt dann, dass die Menschen überflutet werden von den Gefühlen dieser traumatisierten Anteile. Und diese Überflutung ist nicht das Ziel der Arbeit mit den Anteilen. Und vor allem auch deshalb nicht, weil diese Wächteranteile, die sind ja immer noch da. Und wenn die merken, da ist wieder so ein Verbannter ausgebrochen aus dem Gefängnis, dann sagt er so, jetzt schnell wieder zurück mit dir und das Tor doppelt gut verriegelt und nochmal der Schlüssel zugedreht. Also das diese Teile sollen einbezogen werden. Und deswegen versuchen wir zunächst mal mit denen zu kooperieren und sie zu fragen, bist du denn bereit, die Person mal hinschauen zu lassen, was da unten ist. Und dann, wenn sie bereit sind, dann kann man den nächsten Schritt machen. Und das ist also zum Beispiel dann der Schritt, ja, wo man dann also auch diesen verbannten Anteil sieht. Aber das kann manchmal auch eine ganze Weile dauern, bis man das sehen kann, auch ohne überflutet zu werden. Ja. Wenn man überflutet wird, dann sieht man es nicht, man ist schon gewisserweise auch blind, man fühlt zwar was, aber man sieht zum Beispiel gar nicht mehr, wann und wie ist dieser Teil entstanden. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, wenn mit jemand, Sie werden es an den Beispielen vielleicht auch noch sehen, wenn ich mit jemand arbeite und wir haben einen Teil identifiziert, wo er sagt, ja, mit diesem Teil möchte ich gerne arbeiten, zum Beispiel den, der über den Chef aufregt, dann sage ich entweder, soll sich ein Bild vorstellen, ja, inneres Bild zu diesem Anteil, vielleicht ein Rumpelstilzchen oder so, ja, das aus der Haut fährt, oder die andere Möglichkeit ist, so eine Art einen Stuhl hinzustellen und ein Symbol hinzulegen und zu sagen, okay, das da drüben ist jetzt dieser Anteil. Und jetzt schaue ich mal von außen drauf. Wie ist denn der da immer in die Luft geht? Wann passiert denn das? Und wann ist es zum ersten Mal in meinem Leben passiert? Und so. Aber bevor man diese Frage stellt, wenn der jetzt zuerst mal so einen Platz hat, ist es auch gut, erstmal zu fragen, was fühle ich denn diesem Teil gegenüber? Das ist immer eine Frage, die manchmal auch nicht so leicht zu beantworten ist. Man denkt vielleicht, ich fühle Wut, aber Wut ist ja das, was der Teil fühlt. Dann ist man noch identifiziert. Dann ist man schon wieder rübergerutscht, sozusagen innerlich. Wenn jemand es wirklich schafft, bei sich zu bleiben und auf den Teil, den wütenden Teil zu schauen, dann kann er sagen, ja okay, ich habe Mitgefühl mit dem, weil der muss immer sich wehren gegen diesen Chef. Und das ist ja so anstrengend. Und ich weiß, wenn ich sehe, dass jemand Mitgefühl hat, dann weiß ich, der ist jetzt im Selbst und schaut vom Selbst auf den Anteil. Ja? Es kommt nämlich auch häufig vor, dass man ja vom anderen Teil auf den Teil schaut. Also dass zum Beispiel ein kritischer Teil, wenn ich vom kritischen Teil auf den wütenden schaue, dann sage ich, ja, das ist aber ganz schlecht, wenn man wütend ist. Dann weiß ich, der Person ist hier im kritischen Teil und ist hier nicht im Selbst. Und dann muss man erstmal mit dem kritischen Teil weiterarbeiten. Es hört sich jetzt kompliziert an vielleicht, das ist aber in der Praxis, es ist gut zu machen, sage ich jetzt mal. Genau, also wenn es dann klappt, dass man jetzt den freien Blick hat vom Selbst auf den Anteil, dann kann man den zum Beispiel fragen, was befürchtest du denn? Wenn jetzt zum Beispiel der Chef reinkommt, was ist deine Befürchtung? Und dann sagt er vielleicht, ach, dass der mich wieder fertig macht. Ja, und was ist dein Anliegen? Ja, ich möchte, dass sowas nicht mehr passiert. Und was ist deine Geschichte? Ja, die Geschichte, das war, wie der Vater mich immer fertig gemacht hat, wenn ich mit schlechter Note nach Hause gekommen bin. Oder die Mutter. So, das sind so die Schritte, die man dann gehen kann. Und dann fragt man eben auch irgendwann mal, bist du bereit, dass ich jetzt mal zum Beispiel dieses verletzte Kind sehen darf, das so ausgeschimpft wurde, als es schlechte Note bekommen hat. Und da fragt man natürlich den, was brauchst du, damit du das erlaubst, dass ich den da sehen kann. Und die brauchen manchmal einfach auch Wertschätzung. Also es ist häufig so, dass diese Anteile sich jahrzehntelang ja bemüht haben, bestimmte Dinge zu tun oder zu verhindern, und wir haben sie nie wertgeschätzt. Und das ist oft berührend in der Therapie, wenn diese Wächter- oder Beschützeranteile mal Wertschätzung bekommen. Die sind dann ganz glücklich und sagen, jetzt, wenn ich endlich mal Wertschätzung bekomme, jetzt kann ich ja schon mal ein bisschen mich zur Ruhe setzen, weil die wollen auch gesehen werden. Und die haben oft, wenn man mit ihnen arbeitet, sehr, sehr oft auch den Wunsch, weniger zu machen, weil sie sehr angestrengt sind. Bloß das merken die Menschen meistens nicht, solange sie nicht mit ihren Teilen arbeiten. Das ist halt selbstverständlich. Okay, das war jetzt so der erste Schritt, Arbeit mit den Beschützern, Wächtern und Managern. Jetzt dann, wenn es wirklich möglich ist, dass diese Beschützer den Zugang quasi freigeben, also die Kellertür aufschließen und jetzt den Zugang zum verbannten Teil erlauben, dann gibt es verschiedene Weisen, wie das passiert. Manchmal ist es sogar so, dass es eine Art fließender Übergang ist, dass jemand, der erstmal mit dem Beschützer im Dialog ist, plötzlich anfängt zu weinen. Also er rutscht gewissermaßen dann in den verbannten Anteil rein. Also wie wenn der Beschützer die Tür aufmacht, ohne dass man es gemerkt hat, sozusagen, und er rutscht mal in den Keller runter. Und dann muss ich manchmal darauf hinweisen, oh, wer redet jetzt gerade, ist es der Beschützer oder ist es der verbannte Teil? Okay, ja, das könnte auch der verbannte Teil sein. Und das ist auch für die innere Klarheit einfach wichtig, das dann zu spüren. Und diese Begegnung mit dem verbannten Anteil, das ist oft etwas sehr Berührendes. Und wir stellen dann fest, das können Sie sich ja sicher denken, nachdem was ich gesagt habe, dass die Verbannten oft in der Vergangenheit feststecken. Sie sind gewisserweise auf einer anderen Zeitebene, in einer anderen Welt gefangen. Und da fängt es an, sozusagen, wenn das Selbst in Kontakt geht. Ja, das ist, also ich sage manchmal, wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, wenn jetzt dieser verbannte Teil besucht wird von dem Selbst, quasi wie aus der Zukunft. Da habe ich auch ein Beispiel nachher noch dazu. Und dann ist es eben auch immer wichtig, wenn jetzt jemand da in Kontakt mit so einem Teil kommt, verankert zu bleiben bei sich selber und dann immer wieder auch zu fragen, ja, was fühle ich dem gegenüber? Und das ist oft so, dass es vom Selbst her ganz klar ist, dass man da ganz viel Mitgefühl hat. Weil da geht es ja auch um verletzte Kinder hier, die von den Eltern oder von anderen verletzt worden sind. Meistens, sage ich jetzt mal. Und da ist es ganz arg wichtig, dass diese Teile jetzt mal die Chance bekommen, die sie meistens nicht hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Also zu sagen, wann und wie und wo und von wem bin ich verletzt worden. Und da ist es wichtig auch, dass die Tränen fließen dürfen, also dass der Selbst es auch dem erlaubt zu sagen, also deine Trauer darf da sein. Und wenn das der Teil spürt, dass die Trauer da sein darf, das tut ihm unglaublich gut, weil das hat er nicht erlebt damals in der Regel. Und dadurch löst sich schon ganz viel. Und wenn dieses Gesehenwerden passiert, wenn dieser Kontakt stattfindet, so ein mitfühlender Kontakt, dann passiert schon automatisch, dass dieser verbannte Teil so immer mehr so in die Gegenwart rückkommt. Ja? Also dass er nicht mehr so ganz feststeckt in der Vergangenheit, wenn er sich da angenommen und verstanden fühlt. Dann fragt man natürlich diese Teile auch, wieso hast du diesen Last übernommen, diesen Glaubenssatz, zum Beispiel, dass du wertlos bist oder dass du nichts kannst oder dass du dumm bist oder solche Dinge. Und das ist auch wichtig, diese Geschichte zu erfahren und zu hören. Auch damals war es eine gute Absicht, diese Dinge zu übernehmen. Weil es ist oft so, dass wenn ein Teil zum Beispiel von den Eltern beschimpft wurde, zum Beispiel du bist dumm, dann wäre das für den Teil gefährlich gewesen, sich dagegen zu stellen. Weil die Eltern, das sind meistens auch dann Eltern, die zu verbaler oder realer Gewalt neigen. Und dann hätte es also noch mehr Probleme gegeben. Und das stellt man dann im Laufe der Therapie fest, dass damals, wie diese Lasten übernommen wurden, dass es durchaus auch einen Sinn hatte. Bloß halt jetzt inzwischen nicht mehr. Und das sehen die Teile oft auch selber, dass sie dann auch sagen, okay, ja, ich merke jetzt, die Eltern sind ja gar nicht mehr da. Das wissen die anfangs aber noch nicht. Das Gefühl am Anfang ist, dass die noch da sind, wie wenn vor zig Jahren. Und dann aber, wenn man in Kontakt mehr und mehr kommt, dann können sie auch das Bedürfnis bekommen, die alten Glaubenssätze loszulassen. Und dann kann man mit den Teilen ein Entlastungsritual durchführen. Das finde ich aber sehr schönes in der EFS-Arbeit. Also das kann man auch gerne nachlesen. Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen da auch Informationen zur Literatur schicken, wo Sie das nachlesen können. Das würde es zu weit führen. Ja, ich würde es gerne vor der Pause noch ein Therapiebeispiel gerne erzählen. Lass mal kurz gucken, wie wir der Zeit sind. Okay. Ich bin sehr dankbar, dass meine Klienten mir die Erlaubnis gegeben haben, diese Beispiele hier weiterzugeben in anonymer Form. Und sie zeigen auch, wie aktuelle Probleme mit alten Ursachen verknüpft sein können. So, ich komme, wie lang das ist. Okay, das sind vielleicht nur so 10 Minuten, halten Sie dann noch durch. Okay. Also, ich nenne mal den ersten Klient Hannes und der hat mehrere krisenhafte Beziehungen hinter sich, die also unglücklich geendet haben. Und er hat eine schwer depressive Mutter, die für ihn oft unerreichbar war. Die Mutter war von seinem Vater verlassen worden wegen einer anderen Frau und nachdem der Vater erfahren hatte, dass die Mutter schwanger ist. Das ist die Vorgeschichte. Und Hannes hatte einen Anteil entwickelt, einen Wächteranteil, der haltsuchend war. Also einen haltsuchenden Anteil, der natürlich ursprünglich mal bei der Mutter Halt gesucht hatte, aber leider nicht gefunden hatte. Und die Mutter hatte ihm nun unglücklicherweise auch noch vermittelt, dass er verantwortlich sei für ihre traurigen Gefühle. Und daraufhin hat dieser Anteil natürlich Schuldgefühle entwickelt. Und nachdem der Klient eine gute Beziehung zu diesem Anteil aufgebaut hatte, haben wir ein Entlastungsritual durchgeführt, um den Anteil von den Schuldgefühlen zu befreien. Ja, und mit diesem haltsuchenden Anteil ging natürlich der Klient auch in seine Beziehungen. Und dann war es so, wie ich vorher auch schon angedeutet habe, die Partnerinnen fühlten sich von diesem Anteil überfordert. Beziehungsweise sie haben ja auch gespürt, dass wenn es der Haltsuchende ist, dass da eben auch ein verbannter Teil dahinter steckt, ein trauriges Kind, das nicht bekommen hat, was es gebraucht hätte. Und das sind dann die Partner mit sowas überfordert. Und wir haben in der Sitzung, bevor ich jetzt, also wenn ich jetzt erzähle, in der vorangehenden Sitzung, war der halbsuchende Teil bereit gewesen, zur Seite zu gehen, damit der Klient diesen Verbandenanteil kennenlernen konnte. Also es sind schon viele Schritte vorausgegangen hier. Und in diesem Teil war viel Verzweiflung gespeichert, die Mutter nicht zu erreichen. Und in der Sitzung, von der ich es erzählen möchte, hat er erstmal beide Anteile willkommen geheißen und dann nochmal gefragt, ob der bereit ist, zur Seite zu gehen. Und das hat er dann bestätigt. Und dann hat er zu dem gesagt, zu dem Verzweifelten, du warst zum Schweigen verurteilt. Du stammst aus der Vergangenheit. Und du bist damals eingefroren. Aber es hat sich vieles weiterentwickelt und zum Guten gewendet. Es ist nicht mehr so schlimm und schrecklich wie damals. Das sind ja so entlassende Sätze, die der Klient schon ganz intuitiv da ausspricht zu diesem Anteil. Und jetzt geht er in die Rolle des Anteils und dann antwortet der Anteil, das ist schön. Es ist wunderbar, dass ich nun mit dir reden kann. Vorher war immer der Haltsuchende zwischen mir und dir. Ich sah immer seine Rückseite. Jetzt sehe ich dich. Dass die Zeit weitergegangen ist, das hört sich gut an. Ich habe die große Verzweiflung der Mutter erlebt. Ich beginne, das zu verstehen. Es tut mir gut, dass du mich fragst und mir zuhörst. In mir ist eine große Verzweiflung. Ich habe die große Verzweiflung der Mutter gespürt. Die war schon da, als der kleine Hannes im Bauch der Mutter war. Das sind es, das ist pränatale Trauma. Das allumfassende, hoffnungslose Gefühl. So wie ich im Bauch der Mutter schwamm, so schwamm ich in der Hoffnungslosigkeit. Es ging auf mich über. Wenn die Mutter verzweifelt ist, bleibt nichts anderes. Sie konnte nicht helfen. Sie war selber hilflos. Es bleibt mir, genauso hoffnungslos zu sein. Dann kam die Geburt durch den Kaiserschnitt und dann die vielen Nadeln, mit der mein Blut ausgetauscht wurde. Das war nach dem Kaiserschnitt das nächste Schlimme. Also bei dem Kind musste das Blut ausgetauscht werden wegen einer Rhesusunverträglichkeit. Dann kommt die Phase, wo ich ganz klein bin, ein Säugling. Da kam die nächste Bestätigung, wo die Mutter nach der Geburt verzweifelt und hoffnungslos war. Ohne die starken Wächter hätte ich das nicht überlebt. Das Alleingelassensein, sie haben mich irgendwo liegen gelassen. Ich musste schreien und weinen. Es war niemand da und ich hatte keinen Schutz. Und jetzt redet der verzweifelte Teil mit dem Beschützer. Also das passiert auch manchmal, dass man nicht nur den Kontakt herstellt zwischen dem Selbst und dem Anteil, sondern auch manchmal zwischen verschiedenen Anteilen. Und jetzt sagt der verzweifelte Teil zu dem Haltsuchenden, du Haltsuchender hast mich so lange begleitet. Du hast so viel Mühe gehabt. Ich bin dankbar, dass du mich beschützen wolltest. Auf die Absicht kommt es an. Du kannst dich jetzt zurücklehnen. Ich weiß, es gibt eine neue Zeit, die Gegenwart. Für mich liegt sie in der Zukunft. Danke, dass du, Hannes, dich mir zuwendest. Jetzt spreche ich als Therapeut diesen Anteil an und sage, du kannst zu Hannes kommen, er kann jetzt für dich sorgen. Und dann sagt der Anteil zu Hannes, ja, das wäre schön, wenn du mich zu dir holst und nimmst. Ich spüre großes Vertrauen zu dir, dem Hannes aus der Zukunft. So, ich fühle mich wohl und geborgen. Du hast viel getan, damit wir heute an diesem Punkt gelangt sind. Es war eine lange Vorbereitung. Ich bekomme jetzt ein Gefühl für die Zeit. Ich begreife, was Vergangenheit ist und was Gegenwart bedeutet. Die Vergangenheit muss dir, Hannes, keine Angst mehr machen. Es ist schön, bei dir anzukommen und sicher zu sein. Das hat den Anteil immer gefehlt, Sicherheit. So kann meine Hoffnungslosigkeit langsam verschwinden. Es gibt eine Erinnerung, aber kein Gefühl mehr dazu. Also keine Verzweiflung. Ich vertraue, dass du dich um mich kümmerst und nicht alleine lässt. Ja, hier sieht man, wie dieser Verband eben lange in der Vergangenheit festgesteckt ist und das auch richtig ausgedrückt hat mit Worten. Ich war ganz überrascht, dass jemand das so deutlich auf den Punkt bringt. Und wie froh dann natürlich auch die verbannten Teile sind, wenn sie gesehen sind, in die Gegenwart zum Selbst kommen können. Und da wartet dann sozusagen die Heilung auf die Anteile. Ja, jetzt machen wir eine Pause Und nach der Pause geht es dann weiter noch mit weiteren Therapiebeispielen, die das verdeutlichen, wie das frühe Trauma sich auch auswirken kann. Also so vielleicht 5 Minuten einfach nur kurz auf die Welt gehen. Vielen Dank. So. Ah, wunderbar. Vielen Dank. So, das ist super. Dann. Ich freue mich, dass noch so viele da sind. Ich habe schon befürchtet, das ist alles ins Leere. Ja. Also, jetzt komme ich zu einer Klientin. Da möchte ich gerne von 4 Sitzungen, also es geht jetzt hauptsächlich noch um Therapiebeispiele, am Ende noch, wie gesagt, um was ich in der EFS wertvoll finde. Also, es kommt nicht mehr viel Theorie, sondern es ist eben mehr Einblick in die Praxis. Ich habe auch, als ich als Therapeut oder in der Ausbildung oft Bücher gelesen so und hat mich manchmal die Therapie gar nicht, die Theorie gar nicht so interessiert, sondern mehr die praktischen Beispiele habe ich auch schön gefunden, wenn da Therapeuten Einblick gegeben haben. Und das möchte ich auch gerne machen. Also, die Klientin möchte ich Hannah nennen. 4 Sitzungen und sie hat Bilder dazu gemalt, die ich jetzt halt so versuchen möchte, ein bisschen zu beschreiben, weil ich leider die Technik nicht habe. Ich schlage am Anfang der Therapie den Klienten vor, ein Lebenspanorama zu erstellen. Oder genau genommen 2 Lebenspanoramas, aber ein frühes und ein späteres. Und jetzt geht es um das frühere Lebenspanorama. Und zwar, das beginnt mit der Zeugung und geht bis zum 3. Lebensjahr. Wundern Sie sich vielleicht, wie man da ein Lebenspanorama erstellen kann, weil man ja davon nichts weiß. Das ist tatsächlich so, dass man in der Regel nichts weiß, aber ich bin der Überzeugung, dass der Körper alles weiß und die Seele letztlich auch, auch wenn das Bewusstsein keinen Zugang dazu hat. Und es gibt da eine Anleitung auch im Internet, also wenn jemand Interesse an der Anleitung hat und sowas mal für sich mal ausprobieren möchte, so ein frühes Lebenspanorama mal zu erstellen, dann schreiben Sie mir auch eine Mail, das schreibe ich dann in meine Antwort dann rein. Ich habe da dann eine kleine Anleitung, einen Link und da können Sie das dann sehen, wie das geht. Also das lässt sich auch gut mit EFS verbinden, dieses Lebenspanorama. Wenn man das anschaut, kann man nämlich auch schon häufig innere Anteile entdecken. Die Klientin kam eigentlich zusammen mit ihrem Mann und sie hat ein paar Probleme. Und die Klientin sagte, sie laufen nebeneinander her in der Beziehung und sie hat einen hoffnungslosen Anteil, der sich auch in der Partnerschaft zurückzieht. Das war so die Ausgangslage. Die Mutter der Klientin war depressiv und sie war als für das Kind ungeplant bzw. unerwünscht, deswegen meine Widmung. Und nachdem sie dieses Lebenspanorama angefertigt hatte, dieses frühe von Erzeugung bis 3 Jahre, sagte sie, dass ich das gemacht habe, war schon befreiend. Ich weiß jetzt, wieso ich so ambivalent zum Leben stehe. Und ich möchte Ihnen jetzt einige Ausschnitte aus der Arbeit mit diesem Lebenspanorama zeigen. Normalerweise schaue ich das erstmal einfach nur an und arbeite nicht so groß damit. Aber bei der Klientin war es so, das Malen hatte die schon so in den Prozess gebracht, da konnte ich nicht anders als gleich dann auch mit dem zu arbeiten, was dann kam. Das zweite Bild, das zu malen ist, also das erste Bild ist logischerweise die Zeugung, das man malt. Das zweite Bild ist die Einnistung, weil das ist ein wesentlicher Schritt sozusagen auf dem Weg bis zur Geburt. Das Ei entscheidet sich in gewisser Weise, ob es sich bei der Mutter einnisten will oder nicht. Das ist auch so eine Art, da gibt es auch viele Forschungen, so eine Art Verhandlungsprozess zwischen Ei und Mutter oder Gebärmutter. Verhandlungsprozess, wenn es zum guten Ende kommt, dann kommt es zur Schwangerschaft und wenn nicht, dann geht das Ei halt unbemerkt wieder davon. Das passiert ja auch sehr häufig. Das wissen Sie wahrscheinlich. Ja, und das Bild der Einnistung, ja, ich weiß nicht, soll ich es ein bisschen malen. Also Sie müssen sich vorstellen, es waren ganz viele, viele, viele Striche und waren ganz viele Farben. Also ich habe jetzt mal nur so die 2 oder 3 Farben. So. Und da gab es helle Farben und dunkle Farben. Und sie hat dazu geschrieben, Freude und Wut. Und sie hat gesagt, die hellen Farben bedeuten die Freude. Und zu Rot und Schwarz fällt ihr ein, das darf nicht sein. Ich bin wütend. Das macht keinen Sinn. Besser nicht. Besser nicht, also wenn sozusagen der Allzweck sich überlegt, besser nicht. Das ist ja dann schon sehr die Frage, mache ich es nicht? Will ich leben, will ich nicht leben? Und da erkennt sie also schon dieses Ja und Nein, das Hin und Her und ihre zwiespältige Haltung zum Leben. Das war also das erste Bild, was ich besprechen wollte. Das zweite, das Bild zum dritten Schwangerschaftsmonat. Da spürt die Klientin, dass die Mutter darüber nachgedacht hatte, sie abzutreiben. Also für das Kind ist leider nicht so selten, dass es auch tatsächlich passiert und das Nachdenken natürlich auch. Jetzt müssen wir gerade gucken, wie eine schwarze Farbe noch irgendwo hat. Ja, also die müssen sich halt das Blaue als schwarz vorstellen. Das Bild sieht ungefähr so aus. So. Und sie hat dazu geschrieben, Trauer, abwarten, verharren. Und als sie das mir dieses Bild besprechen, spürt sie Mitgefühl mit diesem Kind damals, das nicht wusste und das in dieser Lage war, diese Gedanken auch der Mutter zu spüren. Und ich bitte sie dann, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, und sie schickt ihm die Botschaft, du warst da in einer schwierigen Lage. Du hast es gespürt, worüber die Mutter nachdachte. Es war schwer für dich, das auszuhalten. Und das Schöne ist, das Kind fühlt sich gesehen und getröstet. Es ist ganz erschöpft. Es will sich nur zurücklehnen. Es will sich ausruhen können und sucht Verlässlichkeit und Geborgenheit. Das, was natürlich in dem Moment total gefehlt hat. Die Klientin vermittelt dem Kind, dass sie ihm diese Verlässlichkeit und Geborgenheit nun geben möchte. Wenn Sie sich mal überlegen, wie fühlt sich ein Kind, das solche Gedanken der Mutter wahrnimmt? Was denken Sie? Ja, überflüssig, ja. Abgelehnt, ja. Ja, wie gesagt, das war das Ja und das Nein da. Ja, und der Teil, der das Ja hatte, also der vielleicht leben wollte, was glauben Sie, was der gespürt hat? Angst. Ne? Also ich glaube es auch, dass das Kind Todesangst gespürt hat in dem Moment. Es wusste ja auch in dem Moment noch nicht, wie sich die Mutter entscheiden wird. Es war ja in dem Moment offen. Es hätte ja sein können, dass es sich auch für die Abtreibung entscheidet. Und darum bitte ich jetzt die Klientin, dem Kind zu sagen, es stimmt, die Mutter hat über Abtreibung nachgedacht. Aber wir haben es überlebt. Du bist jetzt sicher. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Da sehen Sie wieder, das Kind steckt gewissermaßen in der Vergangenheit, in dieser noch offenen Situation. Und es braucht jetzt die Botschaft aus der Zukunft, dass es gut gegangen ist. Und dann kommt es an bei dem Kind und es kann sich entspannen. Die Klientin sagt dann nach der Sitzung, ich habe mich noch nie mit so frühen Themen beschäftigt. Das ist nun ein Aha-Erlebnis für mich. Und eine Erklärung, wieso ich dem Leben so ambivalent gegenüberstehe. Beim nächsten Bild möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Anscheinend ist es so, dass abgelehnte Kinder entscheiden, ob sie bleiben oder gehen wollen. Und das nächste Bild sieht ungefähr so aus. Ja, ich muss halt immer den Platz hier nutzen. So ungefähr. Sehen Sie das, ja? Das überschrieben mit den Worten, im stillen Dasein, Tränen, Schmerz. Und als sich die Klientin jetzt in das Kind einfühlt in diesem Monat, sagt sie, sie spürt Resignation. Das Kind meint, ich muss halt da sein. Ich kann eh nichts machen, dass ich da bin. Ich weiß nicht, was weiter passiert. Man hat mich geholt, aber die Mutter will mich doch nicht. Jetzt schickt die Klientin wieder eine Botschaft zu dem Kind. Du armes kleines Kind, du musst viel tragen. Die Mutter hat dir viel zugemutet. Sie hat dir die Entscheidung überlassen, ob du bleibst oder nicht. Am liebsten wäre es ihr gewesen, wenn du weg gewesen wärst. Und erstaunlicherweise atmet jetzt das Kind auf, als es dies hört. Es versteht nämlich jetzt seine Situation und fühlt sich gesehen. Und das ist ja was, was halt damals nicht war. Ne? Da war kein sehendes Selbst da. Idealerweise könnte es theoretisch die Mutter sein. Ja? Also die Mütter können ja auch Beziehungen zum Kind aufnehmen im Mutterleib. Aber das war in dem Fall ja keine positive Beziehung. Hat also nicht geklappt. Ich schlage jetzt vor, das Kind in der Vorstellung zu umarmen. Das Kind sagt, halte ich das aus? Und es überlegt einige Augenblicke. Und vielleicht ist es für Sie ein bisschen erstaunlich, warum das Kind sich das überlegt, ob es umarmt werden will. Aber es ist so, alter Schmerz über einen Mangel kann sich manchmal erst dann zeigen und manchmal erst dann gefühlt werden, wenn eine neue, gute Erfahrung möglich ist. Und wenn die Angst vor dem Schmerz zu groß ist, dann wird auch die gute Erfahrung nicht zugelassen. Darum ist es manchmal nicht so einfach, sich umarmen zu lassen. Aber das Kind entscheidet sich doch. Die Klientin fühlt mit dem Kind und weint. Das hat es noch nie erlebt, so angenommen und gesehen zu werden. Die Klientin schickt jetzt dem Kind die Botschaft, du bist willkommen. Für die Mutter warst du nicht willkommen, aber für mich bist du es. Auch dein Schmerz ist willkommen. Das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass es wichtig ist, dass der Schmerz auch da sein darf. Das Kind zeigt dir, dass es eine schwere Entscheidung war, zu bleiben oder zu gehen. Und das zeigt sich jetzt auch nochmal auf körperlicher Ebene. Es zucken die Schultern der Klientin nach hinten, so eine öffnende Bewegung. Und ich sage, du musstest dich damals zusammenrollen. Du musstest dich klein machen, so wie um nicht gesehen zu werden. Und das Kind genießt jetzt auch dieses sich öffnen und dem Gefühl von Aufatmen und Entspannung, das breitet sich sogar im Körper aus, der Klientin. Ich schlage ihr vor, sie soll sich einfach auf den Boden mal ein bisschen hinlegen und dem Gefühl nachspüren. Und das tut sie. Und das tut ihr sehr gut. Und am Ende der Sitzung fällt ihr ein, ich berühre kleine Kinder normalerweise nicht. Ich fand sie hässlich. Also sie hat so eine Abneigung gehabt gegen kleine Kinder, vermutlich analog zu der Abneigung der Mutter zu ihr selbst. Seit der letzten Sitzung öffne ich mich für sie, ich muss mich um sie kümmern, also sie spürte sogar einen Drang, sich um kleine Kinder zu kümmern. Früher konnte sie den Schmerz, nicht willkommen und nicht gehalten worden zu sein, nicht zulassen. Es war zu viel, ja, abgesperrt. Aber jetzt kommt ihr der Satz, ich will bleiben. Und es ist schön, mich fallen zu lassen. Das ist ja auch das Wesen von diesen Wächtern, Schützern, Anteilen, die können sich schlecht fallen lassen. Denn das haben sie ja nicht erlebt. Wenn man sich fallen lässt, wird man fallen gelassen. Ja, also ne, dieses Kind im Mutterleib hatte diesen Halt nicht. Und es ist eine schöne Erfahrung, das dann zu erleben. Dann besprechen wir das Bild über die Geburt. Ich überspringe jetzt einiges natürlich, sonst würden wir noch lange sitzen hier. Da kommt ein neues Thema zur Sprache. Das kennen Sie sicher auch, oder manche von Ihnen zumindest, nämlich das Starksein müssen. Ich habe es vorher schon angesprochen. Bedürftig sein, zart sein, schwach sein war in der Familie nicht gefragt. Und außerdem zeigt auch die Sitzung, dass eben auch die körperlichen Reaktionen wichtig sind in der Therapie und nicht nur die Gedanken und Gefühle. Das Geburtsbild ist so ungefähr so. Also, wie sie das Bild anschaut, spürt sie eine Enge im Hals. Und sie sagt dann, ersticken wäre der schlimmste Tod. Und so deutlich, dass das Kind bei der Geburt an Sauerstoffmangel litt, der Klientin ist jetzt noch eine enge Hals, geht es sehr unangenehm. Und sie sendet jetzt dem Kind die Botschaft, die Geburt war etwas ganz Schwieriges für dich, es ging fast über deine Kräfte. Du kleiner Mensch, du hast mein vollstes Mitgefühl. Und das Kind antwortet ihr, endlich siehst du mich. Ich bin ein so zartes Wesen, das sieht aber keiner. Die Klientin antwortet, das tut mir sehr leid, auch ich habe dich nie gesehen. Und als sie das sagt, weint sie. Sie sagt, ja, du bist so ein zartes Wesen, ich bin froh, dich endlich entdeckt zu haben. Du warst ganz zugedeckt von dem Starksein müssen und aushalten müssen. Zarte Wesen waren in der Familie nicht erwünscht. Da sollte man robust sein, pflegeleicht, keine Ansprüche stellen, schnell wachsen. Das Kind ist sehr froh, jetzt leben zu dürfen und zart sein zu dürfen. Ist also auch ein verbannter Anteil. Und Hannah drückt ihr Entzücken über das Kind aus. Das Kind lacht, es fühlt sich gesehen, es fühlt sich wohl und geborgen. Das Kind sagt, ich will endlich leben, statt nur zu überleben. Und die Klientin sagt, ich kann dir die Liebe geben und die Sicherheit, die du brauchst. Ich trete anstelle meiner Mutter, die das nicht konnte. Ich überspringe jetzt einen Teil, da kommt noch eine Auseinandersetzung mit der Mutter dazwischen, die der Klientin sehr gut tut, dass sie auch mal diesen Ärger ausgesprochen hat. Und dann weitet sich auch die Enge im Hals, die sie gespürt hat. Auf diesen enger Hals ein Zeichen für was zurückgehalten ist. Trauer oder Schmerz oder Wut. Ich spreche dann das Kind direkt an und sage, du hast es geschafft. Es war sehr eng. Die Gefahr ist jetzt vorüber. Du kannst freier atmen, durchatmen. Das Kind hört dies und atmet dabei tief. Und die Klientin sagt zu dem Kind bei der Geburt, die Luft anhalten und dich zusammenziehen, das war richtig, dass du durchgekommen bist. Es war deine Chance zu überleben, sonst wärst du hängen geblieben und erstickt. Das Kind macht eine Art Schwimmbewegung mit den Armen, kreist seinen Kopf und schüttelt sich. So. Die Klientin sagt, du hattest Angst, keine Luft zu bekommen. Darum bist du mit wenig Luft durchs Leben gegangen. Also hat sie selbst gespürt, dass sie einfach oft nicht richtig atmet. Jetzt ist genug Luft zum Leben da. Das Kind freut sich und sagt, boah, und es schüttelt sich. Spürt Energie im Rücken und in der Brust und verteilt diese Energie im Körper. Und die Klientin bemerkt jetzt auch, das Kind war so starr. Das ist auch oft, was passiert, also das Trauma eine Starre auslöst. Und sie schüttelt sich wieder und sagt, ach, jetzt ist alles gut. Und da bewegen sich die Oberarme und sie sagt zu dem Kind, jetzt können wir durchhalten zusammen. Sie meint, das Kind liegt jetzt auf dem Rücken und lacht und entspannt sich. Und sie spürt Freude. Und sie sagt, es ist so, wie wenn man ein Kind in die Luft wirft und es wieder fängt. Es ist eine Leichtigkeit da, auch im Körper. Und sie legt sich wieder hin und genießt diese Leichtigkeit. Sie streckt dabei die Arme nach oben, wie um sozusagen alles Gute von oben jetzt aufzunehmen. Und am Ende der Sitzung atmet sie tiefer als am Anfang. Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch von einer anderen Klientin erzählen wollen, aber ich glaube, es wird zu lang. Ich mache jetzt mal einfach den Schluss. Vielleicht mache ich das dann im nächsten Jahr. Wenn die Technik hoffentlich funktioniert. Also jetzt zum Ende wollte ich ja noch sagen, was mir wichtig ist an der EFS-Methode. Also einmal ist es, dass die Menschen sich selbst oft besser verstehen, wenn sie ihre Anteile verstehen. Und die Anteile fühlen sich auch selber oft zum ersten Mal wirklich verstanden. Und es ist ein großer Unterschied, ob man nur über Gefühle redet oder ob man auch wirklich in Kontakt geht mit den Anteilen, die hinter den Gefühlen stehen. Das haben Sie jetzt hoffentlich auch gespürt und gemerkt. Dann, was ich auch schon sagte, dass man eine größere Selbstannahme und Selbstmitgefühl bekommt. Auch die Teile, die man als problematisch ansieht, kann man leichter annehmen, wenn man erkennt, was sie für eine Funktion hatten. Gerade bei den bei den Feuerbekämpfern zum Beispiel. Das ist so eine große Erleichterung, wenn man das leichter annehmen kann. Und dann die wichtige Sache finde ich auch, dass das selbst so eine Rolle spielt. Und dass es eben nicht nur ein funktionaler Teil ist als Vermittler, sondern dass es einfach die Mitte der Person ist. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem christlichen Glauben zu tun, sozusagen in der Bibel oder Jesus zu den Menschen redet, er hat auch zur Mitte der Person geredet. Er hat versucht, die Menschen direkt zu erreichen. Und vielen Menschen hat er der emotionale Halt gefehlt. Und das befreite Selbst kann den haltlosen Teilen Halt geben. Und das ist was Wunderbares. Dass Klienten auch nicht sozusagen ihre Hoffnung nach außen richten müssen, auf die Partner oder auf die Welt, die jetzt hoffentlich mal netter zu ihnen ist, sondern dass sie sozusagen in sich die Hilfe finden, durch die Anleitung zum Selbst zu finden. Und oft erlebe ich es auch, wie wunderbar es ist, wenn sich jemand auch öffnet oder wieder öffnet für einen guten Gott und eine heilsame Spiritualität. Ich zwinge da niemand was auf, aber das ist sehr unterstützend für die Therapie, wenn man da einen Zugang findet oder wiederfindet. Dann die Methodenvielfalt. IFS lässt sich also mit vielen Methoden auch verbinden. Also man kann mit Einzelnen arbeiten, mit Paaren, mit Gruppen. Man kann auch EMDR, das ist so diese mit den Traumaarbeit, mit den Augenbewegungen, gut mit IFS verbinden, Körperarbeit. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Und eben auch mit frühen Traumata arbeiten. Das war mir am Anfang auch nicht so klar, dass es so gut möglich ist, aber das freut mich immer wieder, das zu erleben. Ja, also wer Interesse hat an dem Vortrag von letztem Jahr, an Literaturhinweisen, Hinweise auf nächste Kurse oder Gruppen. Ich mache ja auch eine Wüstenreise in den Herbstferien, da ist wahrscheinlich noch ein Platz frei, also wenn Sie nachher mich ansprechen und da Interesse haben. Oder Anleitung für das frühe Lebenspanorama, dann schreiben Sie mir die Mail, dann schicke ich Ihnen das alles. Am besten schreiben Sie Ihre Telefonnummer dazu, weil manchmal ändert sich bei jemandem die Mailadresse und dann kann man niemanden mehr erreichen. Ich möchte jetzt abschließen mit einem Wunsch aus dem Neuen Testament für alle, die Hoffnung für ihr Leben brauchen. Das sagt der Schreiber dieses Briefes, des Epheserbriefes. Er, Gott, erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Und das finde ich auch etwas Schönes, dass die IFS-Arbeit auch ganz viel Hoffnung geben kann. Und vielleicht habe ich Ihnen da ein bisschen davon vermitteln können, das würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen immer liebevolleren Blick Ihres Herzens auf Ihre tapferen Wächter und auf Ihre verletzten, verbannten Anteile. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.